hysterisch gewachsen. Der lockere Business- und Tech-Talk mit Hagen Sechsauer und Michael Mollert über Business, digitale Entwicklungen, Unternehmen, Tools und Transformationen.
Herzlich willkommen zur Nummer 59 von Hysterisch gewachsen. Wir haben ja in der letzten Folge ziemlich intensiv darüber gesprochen, wie KI das Leben verändern kann und wird und ob es da vielleicht nicht sogar Schritte gibt, die schneller gehen, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben, weil der Arbeitnehmer vielleicht gar nicht die Chance hat, durch die schnelle Explosion der KI sich so schnell fortzubilden, dass er nicht ersetzt wird. Das war sozusagen die Überleitung zum heutigen Thema. Wir haben heute den Stefan Schicker bei uns, den ich auch schon seit vielen, vielen Jahren kenne. Herzlich willkommen, Stefan.
Ich grüße euch. Schön, dass ich dabei sein darf.
Herzlich willkommen.
Wir haben uns kennengelernt, ich glaube 2011 sogar, als ich so ein Mobile Summit mal in Düsseldorf moderiert hatte. Und da hattest du auch einen Vortrag, der bei mir hängen geblieben ist. Und da ging es irgendwie um ganz trockene Themen, aber du warst ja immer schon technologieaffin. Und da ging es auch um AGBs, glaube ich, und Schutz, Datenschutz etc. Und dann hast du ein 112 Seiten langes Pamphlet rausgeblättert, was die AGBs von Apple waren, und hast gefragt in die Runde bei 200, 300, 400 Leuten, die da saßen, ob jemand die sich schon mal durchgelesen hat, und keiner hat die Hand gehoben. Und dann sagtest du auch, ich auch nicht. Und dann waren alle beruhigt, dass ein Jurist sowas nicht im Detail durchliest und dann sich entscheidet, zu akzeptieren oder nicht. Das war so ganz spannend, und dein Vortrag fand ich auch klasse, und seitdem sind wir immer wieder in Kontakt gewesen, auch öfter mal essen gewesen etc. Und jetzt freue ich mich, dich bei uns zu haben. Vielleicht magst du dich nochmal vorstellen, was du so machst, was du gemacht hast und was du vielleicht auch machen wirst.
Sehr gerne. Ja, in der Tat, also Technik war schon immer irgendwie in meiner DNA verankert und auch sogar schon vor der Juristerei. Denn ich habe 1985 von meinen Eltern nach langem Bitteln und Betteln einen Computer bekommen, nämlich den Commodore C64 damals, mit der entsprechenden Peripherie, nämlich einem grünen Monitor, der grün und schwarz konnte als Farben und trotzdem als Röhrenmonitor so groß war wie manch anderes großes Gerät heute. Aber das waren meine Anfänge, was so das Computerspielen anging. Das habe ich dann erstmal gelernt, das Ding überhaupt zu bedienen, dann ein bisschen programmiert, dann angefangen, irgendwie das mit anderen Teilen zusammenzubauen, Platinen zu basteln und sonst was zu machen. Und in der gleichen Zeit oder dann später habe ich dann im Prinzip angefangen, eben auch zu studieren, Jura zu studieren, und habe da auch schon von Anfang an immer gedacht, Mensch, das mit der Technik ist eigentlich, gefällt mir, Jura gefällt mir auch, kann ich nicht beides irgendwie miteinander kombinieren? Und das ist in der Tat so ein bisschen jetzt so der rote Faden in meinem Berufsleben geworden, dass ich in der Tat also Technik und Recht kombiniere, da auch als Übersetzer seit vielen Jahren jetzt aktiv bin, also in Anführungszeichen, denn ich kann sehr gut vermitteln zwischen Technik, Recht, Deutsch und Managementverständnis. Und das in der Tat auch etwas ist, was ich einerseits beruflich mache, was aber auch so ein bisschen meine Passion ist, weil es mir unwahrscheinlich viel Spaß macht. Und im Gegensatz zu offensichtlich vielen anderen Menschen, die sich gerne den gewohnten Pfad hingeben, versuche ich immer wieder neue Sachen zu finden, immer wieder die neue Verbesserungen zu integrieren und so weiter. Und habe im Prinzip dann in den 90er Jahren Jura studiert, bin Ende der 90er dann fertig gewesen. Und habe in der Zeit eigentlich auch schon aber eine Internetplattform programmiert, rechtpraktisch.de. Heute würde man das als Legal Tech bezeichnen. Das gab es damals noch nicht, den Begriff. Deswegen hat sich's bei mir nicht so durchgesetzt. Dann war da zusätzlich noch der Börsencrash mit den ganzen IT-Plattformen. Und dementsprechend habe ich dann Anfang der 2000er Jahre beschlossen, dass ich doch besser dran bin, wenn ich Rechtsanwalt mache. Und habe dann angefangen, eben Rechtsanwalt auch wiederum mit dem Fokus IT und Jura zu werden. Habe dann angefangen, eben hier Internetplattformen zu betreuen und das jetzt seit über 20 Jahren letztendlich gemacht, rund um den ganzen Bereich IT-Recht, gewerblicher Rechtsschutz, Internetseiten und die ganzen, sagen wir, Gerichtsprozesse, die dazugehören, wenn man irgendwas hier angreifen oder verteidigen möchte. Und genau, habe das erstmal in verschiedenen Kanzleien gemacht. Zuletzt war ich jetzt bei SKW Schwarz. Das ist eine Münchner, eine deutsche Mittelstandskanzlei. Wir sind ungefähr 140 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mit 4 Standorten in Deutschland. Ich sitze in München, daher gerade der Versprecher, und habe im Prinzip hier in der Kanzlei alle Stationen auch mittlerweile durchlaufen, angefangen vom Associate über dann Partner. Und bis Ende 2022 war ich CEO und Managing Partner von der Kanzlei, habe mich also um, sagen wir, die ganze Organisation, das Management und die Effizienzsteigerung von der Kanzlei gekümmert, was eine unwahrscheinlich spannende Zeit war und dementsprechend auch ich sehr viele Erkenntnisse daraus gezogen habe. Und letztes Jahr hat das Ganze jetzt ein bisschen geändert, denn in der Tat nach 20 Jahren Anwalt und diesem Verständnis von IT und, wie du schon sagst, KI auf dem Vormarsch und natürlich hier unwahrscheinlich viele spannende Sachen, habe ich gemerkt, dass meine Passion eben Anwälten und Anwältinnen das Thema KI und moderne Sachen zu vermitteln sehr, sehr spannendes Thema auch ist. Insofern jetzt nach 20 Jahren schaue ich mir auch wieder an als Anwalt mit IT-Verstand, eben was kann man da sinnvollerweise machen, und sehe es jetzt ein bisschen eben aus der anderen Perspektive und unterstütze jetzt Rechtsabteilungen und Kanzleien dabei, eben effizient und mit den modernen Techniken zu arbeiten, sich auch so aufzustellen, dass der Nachwuchs sie gut findet und das Anwaltsmindset auf KI zu trimmen.
Cool, das heißt, du berätst entsprechend Companies und oder auch Organisationen, also gerade wahrscheinlich auch Kanzleien mit Fokus. Bist du auch unterwegs in anderen Companies, die du betreust im Rahmen KI? Ja, das ist ja nicht nur KI, ne? Das ist ja mehr, ne? Das ist ja Prozesse, es ist Technologieanwendung, es ist Standard Operating Procedures, wenn man so schön sagt, ja, die notwendig sind, um das Ganze voranzutreiben. Das heißt, du berätst jetzt Kanzleien und auch andere Organisationen im Kontext, wie kann ich neue Technologien in die Companies beziehungsweise insbesondere im Legal-Bereich implementieren, richtig?
Genau, und ich würde es noch gar nicht so sehr auf das Thema Technik jetzt begrenzen, denn wie du schon sagst, es kommt in der Tat meistens vor, dass die Leute jetzt hier aufgeschreckt sind. Und ich habe ehrlich gesagt auch die Branche noch nie so kopflos in eine Richtung laufen sehen, wie das letzte Jahr passiert ist, dass alle gesagt haben, oh Gott, Language Models und KI kommt und jetzt wissen wir gar nicht mehr, was wir tun sollen. Unterm Strich geht es oftmals dann darum, dass eben entweder Rechtsabteilungen oder Anwaltskanzleien kommen und sagen, hey, wir wollen hier ein Tool kaufen, aber wir wissen nicht genau, welches, kannst du uns dabei helfen? Und da versuche ich den Leuten insgesamt eine Orientierung zu geben, denn meistens, wenn ich dann nachfrage, warum sie denn dieses Tool kaufen wollen, wird die Antwort schon dünner. Und wenn man dann eben auf das Gespräch dahingehend führt, dass man schaut, wie denn die Prozesse aufgebaut sind, merkt man, dass das einfach noch sehr, sehr wenig organisiert ist in vielen Bereichen. Und Da kranken, glaube ich, Rechtsabteilungen und Anwaltskanzleien, würde ich mal sagen, als eine der letzten Branchen, die noch nicht von der Technik überrannt worden sind, möglicherweise neben den Ärzten und dem Gesundheitssystem, die jetzt einfach darauf warten, dass man eben auch mal die Effizienz da reinbringt. Und ich glaube auch, dass viele Kunden das mittlerweile auch erwarten, dass die Technik da auch so entsprechend eingesetzt wird. Und wir leben ja auch in einer sehr spannenden Zeit, denn die Rechtsdienstleistung, die man ja früher hatte, quasi also so das Bild, der Anwalt sitzt vor seinen Büchern, schreibt irgendwas auf ein Papier und gibt mir das dann, wenn ich brav bin. Ja. Die Zeit ist ja vorbei. Juristische Dienstleistung muss natürlich qualitativ sehr hochwertig sein, aber sie ist mittlerweile auch in vielen Bereichen austauschbar und dementsprechend kommt es nicht nur auf die juristische Dienstleistung an, sondern eben auch auf die Frage, wie kann ich denn diese juristische Dienstleistung erstens mal effizient verteilen, ja, also das, was wir als juristische Dienstleistung momentan ansehen, und wie kann ich das dann auch in der richtigen Form den Kunden liefern, also die Erbringung der Rechtsdienstleistung. Und diese Erbringung der Rechtsdienstleistung, die Legal Delivery, wie wir das nennen, ist ein extrem spannender Punkt, weil es eben mittlerweile einen sehr, sehr hohen Fokus einnimmt. Ja, ich meine, ja, viele haben verstanden, dass ich nicht mehr einen Brief schreibe an die Kunden oder die Mandanten, wie sie genannt werden, sondern ich muss das jetzt heutzutage per E-Mail machen. Aber dann hört es schon auf. Jegliche irgendwie Anbindung an Datenbanken, Zugriff auf Dokumente, Vernetzung von irgendwelchen Systemen sind wirklich in Seltenheit. Das ist die Delivery-Seite. Und die andere Seite der Erbringung der Rechtsdienstleistung ist natürlich auch ein bisschen so, dass man sich überlegen muss, ist alles, was heute Anwältinnen und Anwälte machen, denn wirklich etwas, was Anwältinnen und Anwälte machen müssen? Denn wenn ich die Aufgaben erstmal zerteile und sage, naja, das Sortieren von Dokumenten, ja, das Formatieren von Schriftsätzen, sind das Anwaltsaufgaben oder ist es Nervkram, wo sich eigentlich die Leute freuen würden, wenn der weg wäre und sich mehr auf die Anwaltsarbeit konzentrieren könnten und mehr auf die Billable Hours konzentrieren könnten. Und da den Freiraum zu schaffen, glaube ich, gibt es mittlerweile auch sehr viele technische tolle Möglichkeiten und die zu integrieren, ist eben hier mein Fokus.
Vielleicht gehen wir noch mal kurz, also hallo von meiner Seite nochmal auch, gehen wir noch mal kurz nur einmal Gedanken zurück für alle, die den letzten Podcast oder die zwei Folgen davor nicht gehört haben. Warum sind wir eigentlich jetzt hier irgendwie auf diese Fragestellung gekommen? Wir hatten darüber diskutiert, welche Berufe wohl durch KI besonders tangiert werden. Und wir sind auf einen Vortrag gekommen, wo die Moderatorin gesagt hatte oder ins Auditorium gefragt hat, ja, hier sind ja sehr, sehr viele Juristen. Wer von Ihnen glaubt denn, dass sein Beruf tangiert werden wird von KI? Und habe ich es verstanden, dass sich quasi niemand gemeldet hat und es eine sehr große Sicherheit gab, dass also sozusagen der Beruf des Rechtsanwalts überhaupt nicht tangiert ist. Und das hat uns, Hagen und mich, sozusagen dazu bewogen, darüber zu diskutieren, wie wir das wohl sehen. Und wir sind eben genau auf diese Erkenntnis gekommen, dass das sehr wahrscheinlich nicht stimmen wird. Und so sind wir auf dich gekommen. Und das war der Einstieg in dieses Thema, weil natürlich, wenn man so in die Presse schaut, ja, diese ganz typischen Berufe immer genannt werden, ne? Also so Copywriting in Agenturen und so weiter. Aber unsere Hypothese ist halt, dass es eben auch viele andere Berufsfelder betreffen wird. Und was ich ja sehr, sehr spannend finde, ist ja dein Approach dazu, eben zu sagen, okay, dann lass uns doch mal die gesamte Wertschöpfung sozusagen anschauen, die ein Rechtsanwalt erbringt, und das positiv zu betrachten, zu sagen, was von dieser Wertschöpfung kann ich eigentlich rausnehmen, weil es eigentlich eher stupide Arbeit ist, die eigentlich gar nicht wertschöpfend an sich ist, sondern die entweder irgendwelchen regulatorischen oder administrativen Regeln folgt. Von daher, wie gesagt, ist das jetzt sehr, sehr spannend, mal deine Perspektive zu hören. Und du hast ja eben schon angefangen und angedeutet zu sagen, okay, es gibt eben genau diese Tätigkeiten, die man nach außen hin ja gar nicht sieht. Also ich glaube, wenn man jetzt nicht wirklich zwingend mit Juristen oder mit Rechtsanwälten zu tun hat, hat man eher dieses nebulöse Bild. Ich beauftrage da und am Ende kommt dann irgendwie ein Vertrag, ein Schriftsatz, irgendwas raus, weiß aber eigentlich gar nicht, was dazwischen drin ist.
Genau. Vielleicht kannst du da nochmal drauf eingehen, Stefan. Wie siehst denn du das? Also das Schreckensgespenst KI ist da. Wir als Laien wissen jetzt nicht genau, was so ein Jurist den ganzen Tag macht. Unsere Vermutung ist, und das hast du ja auch schon bestätigt, dass eine Vielzahl an Tätigkeiten automatisiert werden kann, wie Rechtschreibüberprüfung, wie ja, Formulierung in Teilen. Die Associates sind auch so, mein Eindruck, stark am Recherchieren, Zusammentragen, Sachen zusammenführen, in Teilen auch vorzubereiten, auch zu schreiben. Es ist viel ja, Textarbeit, und Textarbeit ist ja immer sofort das Thema KI, ein Chatbot, den ich anzapfen kann, im Hintergrund des Kopfes, finde ich, wenn man darüber nachdenkt. Und wenn man sich jetzt so die klassische Rechtsanwaltsarbeit anschaut, was schätzt du denn, wie viel Prozent der Arbeit könnte theoretisch ersetzt werden von den 100%, die so die komplette Wertschöpfung abdeckt eines Anwalts, über eine KI, wenn wir jetzt mal über KI sprechen? Natürlich musst du Backoffice-Systeme implementieren, Prozesse optimieren etc., aber lass uns vielleicht mal bei dem spannenden Thema KI bleiben. Was schätzt du denn so, wenn man sich so ein Kuchendiagramm vorstellt, wie sich so die Aufgabenbereiche eines Anwalts aufteilen und in welchen dieser ist am meisten ein Radierer aus der KI sich vorzustellen, der sozusagen den Kuchen kleiner macht und oder die Möglichkeit eben gibt, für einen Juristen stärker sich auf andere Sachen zu konzentrieren?
Also ich bin da natürlich mit verschiedensten Statistiken vertraut. Und also diese Statistik, die ihr vorhin gesagt hatte, dass sich da keiner gemeldet hat, als es um die Frage ging, sind die Anwältinnen und Anwälte betroffen? Da kann man, glaube ich, relativ gut dagegen halten, denn es gibt, sag mal, genau auch gegenläufige Statistiken. Insofern ist immer ein bisschen die Frage, wer welche Statistik mit welchem Ziel irgendwo erstellt hat. Und dieses Schreckensgespenst KI, was ja bei vielen Kolleginnen jetzt da im Kopf ist, das sehe ich einfach nicht, denn ich habe diese Diskussion schon irgendwie 2016 gehabt, als ich auf den Kongressen war, Anwaltszukunftskongress hieß das, ja, und damals ging es dann darum, dass man sagt, jetzt gibt's hier die Computer und das Legal Tech und das kommt und das nimmt uns die ganze Arbeit weg und so weiter. Das wird nicht passieren in der Form. Denn die Technik ist da in dem Sinne einfach noch nicht so ausgereift, dass das wirklich verlässliche Lösungen geben wird. Es gibt aber unglaubliche Verschiebungen. Denn es gibt im Prinzip die Möglichkeiten, Arbeiten effizienter zu machen. Es gibt die Möglichkeit, Arbeiten schneller zu machen. Und das sind eben die Punkte, wo ich glaube, dass man ansetzen muss. Wenn man das jetzt hier konkret mal runterbrechen würde, ist es so, viele von den juristischen Arbeiten sind tatsächlich Sachverhaltsaufarbeitung, ja. Und natürlich kann ich sagen, wenn ich mir jetzt die Mails alle durchlese und anschaue, dann ist das im Prinzip, hat das natürlich auch einen juristischen Hintergrund. Wenn ich aber, sag mal, viele Nachrichten habe, wo viele Anhänge dran sind, dass alles unorganisiert und unsortiert ist, vielleicht hängen die gleichen PDFs an 5 verschiedenen E-Mails dran, ich muss es mir dann immer wieder anschauen. Das wäre schon mal ein Ansatzpunkt, wo man sagen könnte, okay, da brauche ich auch erstmal noch nicht eine KI, um das zu sortieren, aber eine KI hilft natürlich, um das sinnvoll zu sortieren, um das schnell zu sortieren. Das nächste ist dann, kriege ich große Richtlinien? Habe ich irgendwie riesen Dokumente, wo ich sage, oh, das könnte vielleicht für mich relevant sein. Ich weiß es aber für den Fall nicht, ja. Dann kann ich mich natürlich hinsetzen und sagen, jetzt lese ich erstmal die 80 Seiten durch und entscheide dann, ob es sinnvoll war oder nicht. Würde ich als Mandant das gut finden, wenn das mein Anwalt macht? Möglicherweise in Bereichen, aber in vielen Fällen vielleicht auch nicht oder kann ich es nicht nachvollziehen. Dementsprechend da die Überlegung, wenn ich jetzt mit einer KI mir sowas einfach zusammenfassen lassen kann und sagen kann, ich habe einen kurzen Überblick über das, was da drin steht, oder ich habe im Prinzip einen Anhaltspunkt, ob das für mich relevant ist oder nicht, kann ich mir da Zeit sparen und mich dann tatsächlich auf die juristische Analyse von den Dokumenten konzentrieren, die tatsächlich für mich relevant sind, ja. Oder nächstes Thema, ich habe ein unwahrscheinlich langes Dokument, ich frage mich, ob da nicht irgendwie hier über ein Thema auch gesprochen worden ist, das für meinen Fall relevant ist, auch da kann ich wieder meinetwegen 250 Seiten durchlesen oder ich kann so eine Art Chat-Funktion auf das Dokument anwenden mit KI und sagen, wo wird in diesem Dokument über die und die Themen gesprochen, ja. Dann habe ich meinetwegen auch verlinkt aus dem Chat raus die Information, hey, es wird darüber gesprochen, dass das Thema so und so behandelt wird auf Seite 17, so und so behandelt wird auf Seite 94 und so behandelt wird auf Seite 150. Ja. Dann schaue ich mir die Seiten an, kann ganz schnell eben hier anfangen, juristisch auch zu arbeiten und mich auf die Themen zu konzentrieren und kann einfach wahnsinnig viel unnötige Arbeit da radieren. Und dementsprechend, wenn man jetzt hier im Prinzip dieses Tortendiagramm sich tatsächlich unter dem Kontext anschauen würde und eben jetzt auch berücksichtigt, dass es sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht die eine KI gibt, die quasi hier die Antwort 42 auf alle Fragen des Lebens gibt, ja, sondern die im Prinzip wirklich die juristische Arbeit unterstützt, wird es eben nicht die eine KI sein, die das alles kann, sondern es werden verschiedene KI-Tools sein, mit verschiedenen Schwerpunkten sein, an den verschiedenen Abläufen, die ich im Kanzleialltag eben habe oder im Rechtsabteilungsalltag habe. Einerseits beim Reinkommen von Dokumenten, dann beim Verarbeiten Dokumenten, beim Rausziehen von Know-how, beim Rausziehen von Metainformationen und eben immer wieder Anknüpfungspunkte an sowas habe. Und wenn ich das Ganze jetzt hier dann noch praktisch unterfüttere mit einer Unternehmens-KI, die dann jetzt im Prinzip die Fragestellungen so auch in mein Unternehmensarchiv zurückspeichert oder aus dem Unternehmensarchiv so gespeichert wird, dass die Fragen und die Prompts und die Auswertungen schon mal richtig gefahren werden, dann glaube ich, dass man durchaus in der Größenordnung von 60, 70, 80% der Arbeit denken kann, die zumindest mal davon betroffen ist, die vielleicht schneller gemacht werden kann. Und ja, aus der Gleichung werde ich wahrscheinlich über sehr lange Zeit nicht den oder die Juristin rausnehmen können, denn es wird immer ein Bestandteil zurückbleiben, der dann wirklich, wo es um das Einschätzen geht, wo es um das Überlegen geht. Und bis da mal die Technik soweit ist, glaube ich, vergeht doch noch einiges an Zeit. Aber wenn ich jetzt bei dieser Größenordnung bleibe mit den 60-80%, die ich im Prinzip habe an Arbeit, die betroffen ist, ja, ist es höchste Eisenbahn, dass sich alle Leute in dem Kontext eben damit das erstmal bewusst machen, dass so viel davon betroffen sein wird und dass es eben nicht mehr dabei bleiben wird, dass ich hier meine Akten ausdrucke und dann irgendwie hier vom Drucker hole und kopiere und mit Papier rumhantiere, sondern dass ich eben hier zugängliche Informationen haben muss, dass ich auch Archive haben muss, die sinnvollerweise orchestriert sind und dass ich mich mit den Themen beschäftigen muss. Also insofern, wie gesagt, um da den Bogen zu schlagen, ich glaube, dass ein extrem großer Bestandteil der Arbeit, die wir heute machen, auf die eine oder andere Weise von KI unterstützt oder übernommen werden kann.
Ja, das ist spannend, weil eine Hypothese, die wir aus unserer Diskussion hatten, Hagen und ich, war eben zu sagen, okay, es könnte ja dann so sein, dass, weil als Anwalt zu skalieren ist ja schwierig. Ich kann ja eigentlich sozusagen ja nur über Personal skalieren und das wahrscheinlich auch eher nur linear und so weiter. Und genau diese Tätigkeiten dort rauszunehmen, könnte ja dafür sorgen, dass ich entweder mit weniger People mehr Output produziere oder zumindest gleichen Output mit weniger People oder mit mehr People einfach mehr Output. So, und das ist ja unabhängig, ob das jetzt KI ist oder nicht, immer total sinnvoll zu sagen, diese eher repetitiven Tätigkeiten, die eigentlich aus der eigentlichen Wertschöpfung rauszunehmen, gerade wenn es so um Brainwork geht. Von daher wäre meine Perspektive darauf, dass das ja eigentlich total positiv ist, ne? Dass man sich, du hast es ja vorhin beschrieben selber, dass man sich auf die Arbeit fokussieren kann, die einem vielleicht Spaß macht, und das Nervkram hast du es vorhin genannt, dass man das anders löst. Und das würde diese Hypothese ein Stück weit bestätigen. Und es ist wäre ja für Rechtsanwälte ein sehr, sehr großer Hebel, rauszuskalieren, ne? Ähnlich wahrscheinlich, wie das für Notare auch ist oder so, oder ähnliche Berufe.
Ja, unbedingt. Und auch, und glaube ich, eben etwas, was auch unbedingt gemacht werden muss und kann. Und deswegen, also ich sehe das insgesamt auch als eine sehr positive Entwicklung für die ganze Branche an. Insgesamt ist die Branche einfach ein bisschen träge und ein bisschen langsam und ein bisschen auch wenig angegriffen, sagen wir mal, von Wettbewerb. Dementsprechend ist die Veränderung auch langsamer. Aber ich glaube, dass die Veränderung, die stattfindet, immer mehr wird. Und ich glaube, dass das was extrem Positives ist. Und zwar sowohl für die Anwälte und Anwälte, die arbeiten, weil sie eben hier diesen Nervkram loswerden. Und ich meine, wer kopiert schon gerne irgendwelche Zellen von Excel in Word oder umgekehrt, ja? Und trotzdem ist es eben manchmal erforderlich. Und wenn ich das jetzt mit den vernünftigen Tools unterfüttere, dann haben die Leute vielleicht auch wieder mehr Spaß, können sich auf die Aufgaben konzentrieren, die besser sind. Und dann, wie du sagst, auch tatsächlich Aufgaben skalieren. Und das ist, sagen wir, schon länger auch, das sind zwei Themen, die in der Branche natürlich immer wieder diskutiert werden. Das eine Thema ist Produktisierung von Dienstleistungen. Das heißt, kann ich irgendwie ein Beratungsprodukt anbieten, am besten zu einem Fixpreis, was auch für die Kunden natürlich dann sehr viel angenehmer ist. Und wenn ich das entsprechend hier skaliere und aufbaue, dann lohnt sich auch die Arbeit. Das wäre der eine Themenkomplex, über den wir uns auch gerne nochmal unterhalten könnten. Und der zweite Themenkomplex ist natürlich die Abrechnungsmodalitäten, die momentan sehr stark jedenfalls in den Wirtschaftskanzleien auf die sogenannten Billable Hours konzentriert sind. Das heißt also, die Stunden, die gearbeitet werden, werden auch abgerechnet. Und das ist für Kunden natürlich in vielen Bereichen von vornherein erstmal nicht transparent, wie denn diese Stunden entstehen, wie viele es dann werden. Und ja, dann kann man sicherlich mit Obergrenzen arbeiten, da kann man mit Schätzungen arbeiten und so weiter. Aber das ist im Prinzip das, was ich oft aus den Rechtsabteilungen auch höre, dass man sich da natürlich sehr viel mehr einfach eine Kostenklarheit von Anfang an wünschen würde. Und insofern diese Kostenmodelle vielleicht auch mal überdacht werden müssen und da unter Beschuss stehen. Und dementsprechend auch eine ganze Menge Umwälzungen sind. Aber wie du auch sagst, man schafft das mit der gleichen Anzahl von Leuten, dann plötzlich mehr gemacht wird. Und das ist auch dringend notwendig, denn im Prinzip der War for Talents, die das Finden von Nachwuchs in dem Bereich der juristischen Organisationen, und zwar sowohl auf der Juristenebene als auch auf der Assistenzebene, ist sicherlich auch jetzt schon ausgeprägt und wird sich für die Zukunft eher noch verschärfen, so dass man hier auch gar nicht unbedingt irgendwie Leute entlassen muss, sondern eben schauen muss, dass man durch Technik mit den Leuten, die man hat, mit dem Team, das man hat, da sich für die Zukunft gut aufstellt.
Okay. Ja, man kann ja wahrscheinlich, wird das ja so auch sein, neben dem War for Talents wird einfach die Einstellung zur Arbeit eine andere sein. Ich nehme an, dass bei großen Kanzleien es ja ähnlich ist wie in Unternehmensberatungen, dass du ein Geschäftsmodell hast, was darauf zielt, dass Junioren möglichst viel arbeiten und sozusagen möglichst viele Stunden reinholen. Und das ändert sich sicherlich ja wahrscheinlich bei den jungen Rechtsanwälten auch, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt keiner mehr bereit ist, per Default 13 Stunden am Tag zu arbeiten, 6,5 Tage die Woche. Also verschärft sich das Problem ja wahrscheinlich sogar noch sehr deutlich.
Ja, sicher. Das zwingt viele Kanzleien auch zum Umdenken. Hm. Und am Strich ist es so, dass die Anforderungen von den Kanzleien, also gerade bei den Großkanzleien, in der Tat so sind, dass man da irgendwie hier irgendwie 2000 Stunden abrechenbare Leistung schaffen muss, was im Prinzip bei 200 Arbeitstagen irgendwie hier dann 10 Stunden am Tag sind. Und wenn das die abrechenbare Leistung ist, dann muss man quasi noch länger im Büro sein, um das hinzukriegen. Und ja, da gibt es sicherlich eine Nische von Jobs, wo man sagen kann, da verdiene ich dann viel Geld, arbeite viel, aber habe im Prinzip auch eine sehr, sehr hohe Belastung. Und diese Jobs waren bisher immer relativ gefragt und auch gut gefüllt. Da merken wir aber insgesamt, dass es in der Branche auch sich verändert. Während es früher irgendwie hier das absolute Nonplusultra war, dass man Partner in der Kanzlei wurde, ist es heute oft so, dass wir Diskussionen auch mitbekommen, wo Leute sagen, Partner werden will ich eigentlich gar nicht, das Risiko ist mir zu groß, das unternehmerische Risiko will ich eigentlich gar nicht tragen. Abends jetzt hier quasi auch noch quasi auf Veranstaltungen unterwegs zu sein, um neue Kunden zu finden, ist gar nicht so mein Ding, ja. Und das ist ja durchaus auch, sag mal, ein nachvollziehbarer Ansatz. Der beißt sich gerade aber sehr mit dem Verständnis der Anwälte und Anwälte, die jetzt quasi in den seniorigeren Positionen in den Kanzleien sind. Denn die sind alle aufgewachsen mit einem Verständnis, dass der Anwalt, die Anwältin quasi eine eierlegende Wollmilchsau ist, die sowohl die Kundenakquise und das Marketing beherrscht, als auch dann das Onboarding und das Handling des Mandats kann, als auch dann im Prinzip die juristische Bearbeitung kann und das Know-how quasi dafür hat, dann diesen Trusted Advisorship hat, also sprich mit den Leuten auch auf der persönlichen Ebene gut kann und dabei doch dann am Ende noch das Geld dafür einkassieren kann, Mahnungen machen kann und Sonstiges. Und darüber hinaus vielleicht nebenher auch sogar noch die Kanzlei organisieren. Also das ist ja so das Verständnis, wie am Rechtsanwaltspartner letztendlich ursprünglich aufgewachsen sind. Und wenn man sich aber jetzt mal bewusst macht, dass das natürlich früher die grundsätzliche Einstellung dazu war, jetzt aber die Akteure auf den Märkten eigentlich mehr die Kanzleien sind als die Anwälte sind und man eigentlich viel mehr anfangen sollte zu überlegen, wie man denn das aus der unternehmerischen Sicht einer Kanzlei denkt, dann wird es auch in dem Bereich sehr viele Verschiebungen geben. Denn viele Kanzleien sind ja heutzutage auch noch als Partnerschaften organisiert. Das heißt, auch da wieder sehr stark der Fokus auf den einzelnen Partner, auf die einzelne Person, die dann quasi alles machen muss und je nach Vergütungsmodell dann eben entsprechend vergütet wird dafür, dass man Mandate reinholt, selber bearbeitet und so weiter. Und dementsprechend, wenn man jetzt sagt, diese eierlegende Wollmilchsau-Funktion eines Partners wird nicht mehr so von den nachwachsenden Kolleginnen und Kollegen erfüllt, muss ich mir als Kanzlei eben überlegen, welche Aufgaben muss ich denn jetzt quasi da übernehmen? Wo muss ich mich weiter ausbauen? Was muss ich im Prinzip hier noch an Funktionalitäten zusätzlich machen, um eben ein vernünftiges Unternehmen haben zu können? Ja? Und die Überlegung eben da zu sagen, Business Development, ja, hole ich mir in die Kanzlei rein, organisiere ich professionell Oder mache ich im Prinzip hier das Marketing eben in einer vernünftigen Art und Weise? Oder mache ich hier im Prinzip die ganze Organisation so, dass die Leute sich auf ihre Jura-Arbeiten konzentrieren können? Das sind die Aufgaben, vor denen die Kanzleien aktuell stehen. Und die sind in vielen Bereichen eben noch nicht so ausgeprägt, wie sie eigentlich sein sollten.
Das ist eigentlich ganz spannend. Es gibt eine gewisse Analogie oder vielleicht sogar eine große Analogie zu dem Thema, was ich bearbeite, Dentalindustrie, ne? Oder also sagen wir mal, das ganze Thema Zahnarzt und so weiter. Da hast du das ja eigentlich auch sehr ähnlich, also du hast dieses Problem, dass viele Menschen gar kein Zahnarzt mehr werden wollen oder sich zumindest nicht mehr selbstständig machen wollen, weil sie sagen, ja, was soll das? Ich bin lieber angestellt und ich habe gar keine Lust, das zu tun. Und wenn du dir die Ausbildung anguckst, und das gilt genauso für Juristen, du wirst halt in deinem Handwerk ausgebildet, also als Zahnarzt oder auch als Jurist, aber du wirst nicht ausgebildet in Marketing, Personal und so weiter. Aber sozusagen, wenn du dann eine Zahnarztpraxis hast, bist du damit konfrontiert, musst das eigentlich tun. Und es gibt einen Trend, den sieht man im europäischen Ausland oder überhaupt im Ausland sehr stark. Im Englischen heißt das DSO, Dental Service Organization, wo sich halt verschiedene, also wo es typischerweise über einen Investor geprägt, die dann einfach, bei Augenärzten gibt es in Deutschland ja auch schon, die so sich Praxen zusammenkaufen und Netzwerke machen, um dann Skaleneffekte zu heben. Das gibt es wahrscheinlich bei Kanzleien natürlich schon länger über große Kanzleien-Netzwerke. Aber das weiß ich, wie siehst du das da? Gibt es da auch so einen Trend? Weil irgendwie muss man diesem Thema ja Herr werden, was du beschreibst, ne? Aus Sicht einer Kanzlei
oder eines. Ja, also das ist jetzt einmal der Ansatz, an dem ich auch gerade arbeite, mit dem großen Ziel, die Schicker-Schule für Legal Innovation quasi aufzubauen, wo jede Juristin, jeder Jurist einmal durch muss, damit er eben guter Jurist sein kann, weil er da alles lernt, was er braucht, um guter Jurist zu sein. Außer Jura, ja, weil Jura lernen die Leute in den Universitäten. Die Zusatzprogramme, die eben hier abdecken würden, was man als Unternehmer braucht, die sind oftmals noch Mangelware oder freiwillige Kurse oder Sonstiges. Und wir merken immer wieder, dass Leute von den Unis kommen und sich halt sehr stark auf das Jura konzentriert haben, aber die ganzen anderen Bereiche, die drumherum sind, eben vernachlässigt haben. Und jetzt kann man natürlich sich einerseits überlegen, dass man die Leute in den Bereichen ausbildet. Ich glaube, was die Technik angeht, was den Umgang mit den Alltagsarbeiten angeht, ist es auch sinnvoll. Und davon abgesehen ist es aber so, dass diese Bewegungen, sowas zu standardisieren in dem juristischen Umfeld, nach wie vor an der sehr starken Partnerzentrierung scheitern. Denn die meistens die Arbeitsteams sind Partner und Assistenz, die bestimmen, wie die Arbeitsabläufe laufen. Ja, und wenn ich jetzt Partner bin und meine Assistentin hier nebenan sitzt, ist es in vielen Büros eben so, dass der Partner, der gegenüber sitzt, mit seiner Assistenz, die gegenüber sitzt, ganz andere Abläufe hat. Das heißt, wenn meine Assistentin krank ist und die Assistentin von gegenüber da mal aushelfen soll, geht es gar nicht, weil sie überhaupt nicht weiß, was ist. Aber die Partner sagen halt oft, ich bin Partner, ich bestimme, was hier passiert, wie was passiert. Und dementsprechend ist der Unternehmensgedanke und die Vereinheitlichung von den Prozessen eher schwierig. Entspricht überhaupt nicht meiner Denkweise, denn ich habe noch nie verstanden, was Anwälte daran finden, irgendwie die Organisation von Rechnungen irgendwie hier als besonderes persönliches Baby irgendwie anzusehen. Und ich habe viele Diskussionen auch schon mitbekommen, wo Leute dann sich darüber unterhalten haben, dass man sagt, schreibe ich auf der Rechnung, die wir vereinheitlichen wollen, den Monat jetzt aus oder schreibe ich den in der Zahl? Ja, wo ich sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass das für die Kunden irgendwie von Relevanz ist. Ja, trotzdem ist das Diskussionspunkt. Und jetzt, wenn man, sagen wir, einige Jahre hier zurückgeht, die Diskussion, dass jemand gesagt hat, ich mahne doch meine Kunden nicht. Ja, das wäre so eine Art Vertrauensbruch. Das ist halt alles so diese Anwaltsdenke, diese überholte Sichtweise. Ich glaube, dass heutzutage ein Kunde, der einen Anwalt beauftragt und dann eine Rechnung dafür bekommt, wenn er die nicht bezahlt, sich auch nicht wundert, wenn er dafür eine Mahnung erhält. Aber es ist nach wie vor ein Thema. Und dementsprechend sind da extrem viele alte Abläufe, die man halt so macht, weil man es ja schon immer so gemacht hat, ja, extrem viele Gehirnneuronen, Autobahnen, die halt quasi eingefahren sind, wo man sagt, da fühle ich mich wohl, da kann ich auch mal das Lenkrad ein bisschen nach links drehen, ein bisschen nach rechts drehen und bleib immer noch auf der Straße, anstatt mal zu sagen, hey, ich versuche jetzt mal das irgendwie hier anders zu organisieren. Und das sehen wir in vielen Kanzleien im Assistenzbereich. dass eben die Sachen alle dezentralisiert sind. Das heißt, alle Assistenzen oder viele Assistenzen machen alles. Ja, das heißt also von Aktenanlage über eben dann Aktenbearbeitung, Ablegen von Informationen, falls das nicht schon der Computer macht, bis hin zur Rechnungsstellung und Mahnung. Ja, was dann dazu führt, dass eben hier die Kanzleien sich wundern, wenn plötzlich mal einfach zu viel offene Rechnungen hier auflaufen, wo man sagt, hätte man eine zentrale Mahnabteilung, die sich drum kümmern könnte, hätte man das im Griff. Stattdessen werden dann oft Aufrufe gestartet halt an die Partnerinnen und Partner, dass sie mal wieder mahnen sollen. Was bedeutet, die kommen zurück in ihr Team und sagen so, jetzt müsst ihr bitte mal sagen dann zu den Assistenzen, jetzt bitte müsst ihr mal eine Mahnung schreiben. Ja? Also es sind unwahrscheinlich viele händische Prozesse, die da drin stecken, in den organisatorischen Bereichen, die Zeit kosten. Und das Ganze eben von Leuten, die eben in diesen Themen gar nicht ausgebildet sind. Also kein Anwalt hat es jemals im Studium gelernt, wie man denn vernünftig eine Rechnungsstellung macht, wie man mit Mandanten umgeht, wie man über, sag mal, Preise auch spricht, wie man über Budgets mit den Mandanten verhandelt und so weiter. Das sind ja alles Themen, die im Prinzip aus dem Bauch raus irgendwie gemacht werden. Aber ausgebildet wurden die Leute hauptsächlich in Jura.
Wie schätzt du das denn? Also jetzt sagst du ja, okay, es ist alles eingefahren und es fällt schwer, sozusagen die Veränderung zu machen etc. Jetzt würde ich ja sagen, durch KI kommt ja da so eine neue Komplexität oder auch Unsicherheit rein, weil es ja, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Anwalt und werde gefragt, keine Ahnung, ich habe hier Bilder, die ich über KI erzeuge, darf ich die denn urheberrechtlich überhaupt verwenden und so weiter? Darauf gibt es ja heute keine klare Antwort aus meiner Sicht. So, und solche Fragen, also das ist nur eine Hypothese, Frage, ob du das auch so siehst. Also es scheint mir so zu sein, dass es sehr viele Fragen gibt, auf die es ganz wenig ganz klare Antworten gibt, sondern es gibt einfach immer mehr Unsicherheit und Unklarheit. So, das würde ich ja sagen, aus dem, was du schilderst, müsste ja fast dazu führen, dass wenn ich jetzt ein Rechtsanwalt bin, dass ich sage, oh Gott, es wird ja irgendwie immer schlimmer, weil ich bewege mich immer in unsicheren Gefilden, wo ich vielleicht sogar haftungsrechtliche Fragen habe und so weiter.
Ja, das würde ich jetzt in zwei Themenkomplexe teilen. Der eine Themenkomplex ist die Frage, was kann ich mit KI machen, wie kann ich sie einsetzen, wie kann ich sie organisatorisch verwenden? Ja. Und der zweite Aspekt ist tatsächlich die Frage, wie ist KI rechtlich zu beurteilen? Und das gliedern wir aus juristischer Sicht meistens so, dass wir sagen, wir haben einen Input und wir haben einen Output und dazwischen die KI und fragen uns dann, welche Rechtsfragen gibt es bei dem, was reingeht und welche Rechtsfragen gibt es bei dem, was rauskommt. Nach dem aktuellen Urheberrecht ist es relativ klar, dass das, was aus so einer KI rauskommt, urheberrechtlich nicht geschützt ist. Denn für einen urheberrechtlichen Schutz muss eine persönlich-geistige Schöpfung vorliegen und die muten wir den Maschinen nicht zu. Ja, ich habe zwar neulich mal irgendwie eine kurze Pressemeldung gelesen, dass es in einem Gericht in Peking mal anders entschieden worden ist. Die würde ich aber jetzt nicht zu hoch bewerten. Unterm Strich ist es tatsächlich so, dass man, wenn man davon ausgeht, etwas ist nur von der KI generiert worden, ist das keine persönlich-geistige Schöpfung und damit ist es urheberrechtsfrei. Das heißt, die Texte, die da rauskommen, die Bilder, die von Midjourney rauskommen oder jetzt auch von ChatGPT rauskommen, die Videos, die von Runway produziert werden oder von Sora, die sind im Prinzip in den meisten Fällen urheberrechtsfrei. Die Ausnahme ist, wenn die KI quasi etwas 1:1 kopiert, was vorne reingeschmissen worden ist, was uns wiederum auf die Input-Seite bringt. Und da ist die Frage, was darf denn da eigentlich reingeschmissen werden? Ja, darüber gibt es jetzt gerade hier eine ganze Menge Urteile. Und das ist auch in der Tat eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. Da stellen sich nämlich sehr viele althergebrachte Sachen jetzt mittlerweile auf den Kopf. Also einerseits eben das Urheberrecht, wenn man sagt, darf ich was in so eine KI reinschmeißen? Ist in vielen Fällen klar, nee, ohne die Zustimmung vom Urheber darf ich das eben in vielen Bereichen nicht. Dann gibt es europäische Regelungen, die sagen doch, für eben das Füttern von solchen Maschinen gibt es wiederum Ausnahmeregelungen, wo ich sowas dann wiederum verwenden darf, es sei denn, es ist ausgeschlossen. Ja. Und wenn jetzt im Prinzip ich sage, ich habe da irgendwie hier was reingeschmissen und es kommt 1:1 auf der anderen Seite wieder raus, ja, dann kann man sicherlich sagen, okay, wenn das Gleiche ist, was reingegeben worden ist, was rauskommt, dann habe ich urheberrechtlich da unter Umständen ein Problem. Das ist aber angesichts der Daten, die da reingeschickt worden sind, und wir reden ja davon, dass irgendwie bei ChatGPT in einer der Vorversionen schon 55% des ganzen Internetwissens reingekippt worden sind, relativ unwahrscheinlich, dass wenn ich sage, so jetzt überarbeite mir mal diese E-Mail, ein Text rauskommt, der irgendwo auf der anderen Seite schon mal reingekippt worden ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich urheberrechtsverletzend ist, ist relativ gering. Plus es haben einige Unternehmen, unter anderem Microsoft und OpenAI, ja auch schon angefangen zu sagen, Kinders, wenn ihr Probleme mit Urheberrechten habt, dann helfen wir euch bei den Klagen, wir unterstützen euch, wir geben euch Geld oder wir übernehmen sogar die Klagen. Also auch die sind relativ sicher, dass es keine Urheberrechtsverletzungen sein werden. Und ob in welche Richtung das jetzt ausgeht, ist sicherlich offen. Das ist so ein bisschen der Streit zwischen dem, was ich an praktisch sinnvoller Weise brauche, um die Maschinen zu füttern, dass ich die Welt weiterbringe und gute Ergebnisse bekomme, versus das Urheberrecht des Einzelnen, der sagt, hey, aber meine Sachen sollten da jetzt eigentlich nicht drinstehen. Da gibt es momentan eben von verschiedenen Zeitschriften, von verschiedenen Autoren Klagen gegen die großen Systeme, die das entsprechend gerade aufnehmen. Und es wird sich zeigen, wie das ausgeht. Die Tendenz momentan geht wohl ein bisschen dahin, dass man sagt, doch, die Maschinen sollten eigentlich schon mit sowas gefüttert werden dürfen. Aber wie gesagt, also der Ausgang ist relativ offen und dementsprechend habe ich da relativ klare eben Ansage, dass in Ausnahmefällen ich möglicherweise ein Problem habe, aber im Regelfall das, was aus so einer KI rauskommt, urheberrechtsfrei ist. Mit der spannenden Konnotation, dass wenn ich jetzt im Prinzip sage, ich generiere jetzt einen besonders tollen Text für meine Webseite, ja, mit einer KI, dann ist der urheberrechtsfrei, heißt aber auch, ich kann niemanden verbieten, diesen Text von meiner Webseite runterzukopieren und selber zu verwenden. Ja? Und das mag jetzt sicherlich bei irgendwelchen LinkedIn-Posts oder kurzen Webseitenbeiträgen nicht so dramatisch sein. Bei dem Hauptclaim einer Marke oder irgendwie einem Text, wo ich sage, der soll jetzt eigentlich meins sein, dafür brüste ich mich, sollte ich sicherlich irgendwo da in der Lage auch sein, nachzuweisen, dass ich den lieber doch selber erstellt habe und nicht der durch eine KI erstellt worden ist, weil ich sonst einfach anderen Leuten nicht verbieten kann. Und das wird natürlich auch besonders für die Softwareindustrie super relevant werden, denn da ist es ja so, dass ich auch mittlerweile mit den Systemen extrem gut Computerprogramme schreiben kann, sehr viel schneller und sehr viel effizienter, indem ich eigentlich nur noch die Funktionen vorgebe und die Programme mir dann das ganze Coden übernehmen für mich. Was aber im Ergebnis dazu führt, dass ich als Softwareentwickler ja einen Flickenteppich habe, wo ich sage, da habe ich was, das urheberrechtlich geschützt ist und da habe ich was, das urheberrechtlich nicht geschützt ist, ja. Klammer auf, weist erstmal nach, was ist, ja. Ja. Aber wenn ich das im Prinzip jetzt hier streng nehme, dann verkaufe ich im Prinzip ein Softwareprodukt, wo ich sage, davon gehört mir eigentlich nur ein Teil und der andere Teil, da habe ich gar kein Urheberrecht dran. Das heißt, ich kann dir gar nicht wirklich da irgendwie die Rechte entsprechend einräumen. Und das ist ähnlich wie so in der Anfangszeit damals bei Open-Source-Geschichten, glaube ich, auf die Programmiererseite noch überhaupt nicht durchgedrungen. Also die EDV-Firmen haben da noch eine riesengroße Flanke. Wir haben damals unwahrscheinlich viele Schulungen ja gemacht für Open-Source-Software, dass wir gesagt haben, hey, ihr könnt schon Open-Source einsetzen, liebe Programmierer, aber bitte dokumentiert doch zumindest mal, wo ihr die Software her habt, unter welcher Lizenz ihr die gekauft habt und wo ihr die eingesetzt habt. Jetzt mit KI ist es eigentlich noch sehr viel leichter, denn wie gesagt, das ist meistens urheberrechtsfrei, das heißt, ich muss mich um Lizenzen nicht kümmern, aber ich sollte zumindest mal dokumentieren, welche Teile in welchem Umfang mit KI entwickelt worden sind und wo die sind, damit ich, wenn ich später mal anfangen muss, das zu verändern, auch wirklich einen Anknüpfungspunkt habe und da im Prinzip wirklich eine Transparenz drin habe. Denn ansonsten komme ich in Teufelsküche, denn im Prinzip, wenn ich nachweisen muss, dass ich Urheberrechte dann habe und jemand das erschüttert, den immer sagt, naja, aber der und der und der Teil sind von KI entwickelt worden, dann tue ich mir echt schwer, da die Rechte an meiner Software nachzuweisen. Und das wird für viele Unternehmen, die in dem Entwicklungsbereich sind, sicherlich noch ein spannendes Thema werden.
Sehr spannend. Ich würde gerne noch mal wissen, du bist ja auch ganz tief drin, also ich sag mal so Mahnwesen, Rechnungswesen, Erstellung und so weiter, da brauche ich keine KI. Ja, da kannst du klassische Software einsetzen, die es wahrscheinlich heute auch schon Fragezeichen zuhauf gibt. Wo und für welchen Bereich würdest du KI einsetzen in der Anwaltskanzlei und welche Tools gibt es denn heute schon? Also sagt man, oder genau, gibt es Namen, die du schon nennen kannst von Tools, die man einsetzt? Oder sind es dann Schnittstellen eben zu den bestehenden, wie ChatGPT und so weiter, die man dann anzapft, um verschiedene Fragestellungen zu beantworten? Wie weit ist es denn in dem Juristenbereich schon, zu sagen, jawohl, das machen wir, das können wir einsetzen, das wird eingesetzt, das machen die und die. Ich weiß, Aleph Alpha, die haben sich ganz stark jetzt konzentriert, nicht nur auf bürokratische Prozesse, die sie stark unterstützen wollen, also für Gemeinden, Städte etc., auf die sie sich konzentrieren wollen. Sie haben auch Finance als ein Special-Bereich und Jura, auf den sie sich konzentrieren, weil man sagt, gerade auch für größere Fälle gibt es dann eben ja eine KI, die unter der Heranziehung verschiedener Urteile dann eben auch Optionen auswirft. Ne? Das ist ja auch eine Orientierungslinie für den Juristen. Es gibt ja nicht das Ergebnis, sondern eine gewisse Interpretation von Urteilen, die dann zu verschiedenen Ergebnissen in einer gewissen Interpretationsreihenfolge auch führen können. Da haben die sich jetzt zum Beispiel stark spezialisiert. Bist du da schon tiefer drin oder ist das alles noch viel Geplänkel, ohne viel Substanz zu haben, wovon man jetzt noch aktuell redet bei der KI für Anwälte?
Also die KI für Anwälte krankt insbesondere daran, dass es nicht die Informationen gibt, nicht die Daten gibt, mit denen sie gefüttert werden müssten, um da weiterzukommen. Die KI, die wir kennen, die Sprachmodelle, ChatGPT, Gemini, whatever, die sind alle ja mit vielen Sprachen trainiert, primär amerikanische Sprachen. Aber ich glaube, der zweitgrößte Sprachschatz ist auch schon der deutsche Sprachsatz. Insofern sind die, was die Sprache angeht, relativ gut trainiert. Das nächste Thema ist dieses Halluzinieren, wo sich die meisten Anwälte freuen und sagen, haha, es macht ja eh Fehler, brauche ich mich nicht drum kümmern. Ja, eine grobe Fehleinschätzung, aber zumindest mal ein Thema, das in den Systemen momentan einfach technisch erstmal immanent ist, ja, und dementsprechend sich weiterentwickelt. Aber die Amerikaner hatten natürlich schon von vornherein ja ein fallbasiertes System. Ihr kennt das vielleicht aus den Gerichtsprozessen, die man in den amerikanischen Filmen sieht, wo es heißt, ja, im Präzedenzfall sowieso war es doch, aber sowieso. Mhm. Das heißt, das amerikanische Rechtssystem ist darauf aufgebaut, dass es auf Fällen basiert und die Fälle quasi über die Zeit jetzt einen Teppich ergeben haben von Mustern, wie man sich wo verhält. In Europa haben wir einen anderen Ansatz dazu. Wir haben ja erstmal die Gesetzestexte und schreiben darin die Regeln auf und haben dann praktisch die Entscheidungen, die Unklarheiten in den Gesetzestexten ergänzen. Das heißt, das ist erstmal eine andere Herangehensweise, die vor allem dazu führt, dass eben die Entscheidungen, die von den Gerichten getroffen werden, oftmals gar nicht so die Relevanz haben, vor allem also Entscheidungen von Untergerichten, Entscheidungen von mittleren Gerichten werden oftmals gar nicht veröffentlicht, werden auf jeden Fall nicht in einer zentralen Datenbank zusammengefasst und sind damit nur extrem schwer zugänglich. Also es gibt keine einheitliche Datenbank, wo alle Urteile, die in Deutschland jemals gefällt worden sind, von einem Gericht irgendwo zusammengefasst werden. Das heißt, es gibt Vereinigungen, die sagen, wir versuchen jetzt mal die relevanten Urteile zu sammeln. Es gibt natürlich auch Kanzleien, die dann sagen, wir haben gewonnen, hier ist das Urteil, toll, ja. Die verloren haben, veröffentlichen es oftmals nicht, ja. Aber also insofern, es gibt da keine einheitliche Datenquelle. Es gibt ein paar Seiten, die sagen, okay, wir sammeln jetzt Urteile, bitte, wenn ihr was habt, schickt uns das. Da ist schon auch einiges zusammengekommen, aber bei weitem nicht flächendeckend. Darüber hinaus ist es so, dass wir, insofern haben wir da schon mal das erste Problem. Ich kann gar nicht alle Fälle nehmen, die es halt in Deutschland gibt, und in so ein System reinkippen. So. Das zweite ist, wir teilen unser Wissen ja auf in mehrere Lagen. Wir haben im Prinzip die Gesetzestexte als Basislage, ja. Wir haben dann als dritte Stufe die Urteile. Und quasi als Verbindungslage dazwischen die sogenannte Sekundärliteratur. Das heißt, wir haben Leute, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, zu einem bestimmten Paragraphen gab es schon mal die und die Entscheidung. Ja, und das dann alles in sogenannten Kommentaren zusammengestellt haben. Das heißt, die schaffen eine Verbindung zwischen dem Gesetzestext und den Entscheidungen. Das heißt, die juristische Arbeitsweise ist immer so, man schaut erstmal ins Gesetz, schaut, welcher Paragraph für einen Fall möglicherweise relevant sein kann. Dann schaut man, welche Begriffe klar sind, welche unklar sind, schaut dann eben in die nächste Ebene, diese Kommentarliteratur, hat dann die ganzen Erklärungen dazu, was ist wie gemeint, was hat welches Gericht vielleicht mal wie entschieden. Ja? Und dann kann ich sagen, aha, und jetzt schaue ich mir tatsächlich mal das Urteil an, wo das Gericht so und so entschieden hat und schaue mir die Details dazu an und geht dann auf die Urteilsebene. Das ist die klassische juristische Arbeitsweise. Die hat sich tatsächlich sehr stark schon verändert, weil wir früher im Prinzip hier die Gesetzestexte hier stehen hatten. Ja. Die Kommentarliteratur war dann auch immer mal noch da, je nachdem, wie groß die Kanzleien waren, weil diese Kommentare sind teilweise auch 10-bändige Bücher, dicke Dinger. Und noch größer. Und die Urteile wiederum sind in zentralen Bereichen dann auch gesammelt worden, aber oftmals dann auch nur in Bibliotheken verfügbar gewesen. Das heißt also, ich konnte Gesetzestext lesen, ich konnte Kommentar vielleicht noch lesen in den Kanzleien, musste aber dann praktisch irgendwie entweder in die Bibliothek gehen oder jemanden in die Bibliothek schicken, um das zu bekommen. Mit dem Hypertext-System des Internet hat das natürlich ganz andere Dimensionen bekommen. Und es gibt große Datenbanken wie zum Beispiel Juris, Back Online oder sonstige Sachen, wo ich genau das machen kann. Ich gehe praktisch online auf den Gesetzestext. Ich sage, dazu hätte ich gerne die Kommentarstelle. Klack, bin sofort in der Kommentarstelle. Und dann klack, bin sofort irgendwo in der Entscheidung drin. Aber dieses Wissen und diese Kommentare sind natürlich sehr stark auch im Eigentum und in den Nutzungsrechten von den Verlagen, die sich teilweise sehr schwer tun, das Ganze in KI-Systeme zu kippen, weil sie natürlich Angst haben, ihr zentrales Wissen hier auch preiszugeben, möglicherweise zu verlieren, möglicherweise auch eben da sehr starken Umwälzungen unterworfen sind und dementsprechend auch jetzt nicht Feuer und Flamme sind dafür, das Ganze quasi hier in Systeme reinzukippen, weil halt das ganze Geschäftsmodell von den Verlagen natürlich auch darauf basiert, dass man sich über Jahrzehnte hinweg das Vertrauen von den Autoren erarbeitet hat und dementsprechend dieses Wissen auch letztendlich hat. Und insofern, also KIs, die jetzt wirklich mit umfassendem deutschen Wissen gefüttert worden sind, gibt es jedenfalls hier erstmal jetzt nur in den Anfängen. Man fängt jetzt an, die Gesetzestexte reinzupacken, man fängt an, im Prinzip die Entscheidungen, die vielleicht öffentlich verfügbar sind, reinzupacken. Man kann Richtlinien, europäische Normen reinpacken, man kann im Prinzip irgendwelche Veröffentlichungen dazu reinpacken und so weiter. Aber das ist alles noch sehr bruchstückhaft und sehr im Prinzip in den Anfängen befindlich. Und klar gibt es schon irgendwelche Datenbanken, die sagen, jetzt haben wir viele Fragen und Antworten von Rechtsanwälten, die packen wir da zusammen. Das sind tolle Ansätze. Aber die eine juristische KI, wo ich sage, da gebe ich jetzt eine juristische Frage ein aus irgendeinem Bereich und kriege dann eine valide Antwort, die gibt es noch nicht und die ist auch im Prinzip meines Erachtens jetzt noch nicht etwas, was wir wirklich in den nächsten paar Monaten und Jahren irgendwie sehen werden. Es geht vielmehr darum, dass man sagt, ich setze die KI sinnvoll ein, um bestehende Texte anzupassen, um bestehende Texte zu verändern, um im Prinzip Auswertung von Texten zu machen und sonstiges. Aber die KI, die ich eine juristische Frage stelle und die dann damit alle Anwälte ersetzt, da sind wir noch weit weg und das ist eigentlich auch nicht überraschend, denn was diese Maschinen machen, ist Mathematik und kein Jura. Ja? Die rechnen tolle Sachen aus und die rechnen im Prinzip Wahrscheinlichkeiten von der Sprache aus, aber eine Wahrscheinlichkeit, wie oft und wie gut ein Wort in der Sprache vorkommt und eine juristische Schlussfolgerung von etwas sind einfach zwei unterschiedliche Dinge und das zusammenzubringen ist meines Erachtens momentan noch nicht gelungen.
Okay. Und wenn ich jetzt Associate bin, ich starte jetzt hier in so einer Großkanzlei und sage, hey, ich fange jetzt mal an, hier mit ChatGPT rumzuwursteln, um meine Arbeit hier zu optimieren. Das heißt, würde mir de facto noch überhaupt nichts bringen, wie du gerade gesagt hast, richtig?
Das würde ich jetzt relativieren auf sagen wir, die Bereiche. Und ich glaube jetzt auch juristischer Sachverstand und Dokumente erstellen, das sind natürlich auch sehr viele Abschränkungen dazwischen drin. Ja. Ich glaube, dass die Systeme schon so viele, also Geheimhaltungsvereinbarungen zum Beispiel, ja, das klassische Beispiel, gesehen haben, dass sie eben auch sagen können, okay, eine Geheimhaltungsvereinbarung kann ich basteln. Ja. Wenn es jetzt aber in einen komplexen Transportlogistikvertrag geht, ja, würde ich sagen, da sind die Systeme noch nicht so weit. Mhm. Wenn man sich das mal andersrum anschaut und sagt, klar, wie können es die Anwälte nutzen, ja, da sind die Basics vielleicht drin. Vor allem aber glaube ich, dass einfach sehr viele kleine juristische, einfache Sachen von Privatleuten genutzt werden können. Ja. Mhm. Und im Prinzip werde ich wahrscheinlich auch den Systemen jetzt schon sagen können, hier ist eine Klage, schreib mal eine Klageerwiderung drauf. Ja. Mhm. Und die sind dann wahrscheinlich auch zumindest mal so gut, dass ein Richter am Amtsgericht, wo es keinen Anwaltszwang gibt, diese Klage zumindest mal nicht mehr wegen Formfehlern entlassen kann, weil diese Formalitäten, ein Rubrum zu basteln und sowas, das kann so eine KI ja ganz gut. Ja. Ob das dann inhaltlich stimmt, ob das dann inhaltlich auch was ist, was die Leute selber beurteilen können und sagen können, ja, da bin ich happy mit dem, was da drin steht, das ist ein ganz anderes Blatt. Aber die Rahmenbedingungen und diese Basics dafür, die werden immer besser. Und dieser Zugang zum Recht wird dadurch natürlich komplett verschoben. Ich glaube, dass das zu einer extremen Überlastung der Gerichte führen wird, die jetzt schon überlastet sind. Aber das wird irgendwann kollabieren, weil eben auf der Seite der Richter überhaupt noch keine KI dafür eingesetzt wird oder ganz, ganz wenig gemacht wird. Und dementsprechend die Flut von Privatleuten, die einfach sagen, ich nutze jetzt die Systeme, um mir mal eine basic juristisch klingende Sache aufzubauen. Ja, dafür funktionieren die Systeme, glaube ich, in diesen Basissachen schon ganz gut. Ja. Mhm. Wenn es dann um, sag mal, eben wirklich die juristische Kernarbeit geht und das Beurteilen von einem spezifischen Fall geht, ob der jetzt hier noch unter eine Kategorie fällt oder nicht, da ist dann, glaube ich, wiederum sehr lang das juristische Verständnis, die Erfahrung, das Auswerten von Informationen und auch das Zusammenführen von verschiedenen Informationen gefragt. Mhm. Aber im Prinzip zurück zu deiner Frage, als Associate oder auch als Anwalt ist es natürlich eine super Hilfestellung, wenn ich mal mit so einer KI erstmal spreche und sage, hey, mach mir doch mal einen Vorschlag, wie ich sowas aufbauen kann. Ja, wenn ich dann den entsprechenden Sachverstand habe, kann ich sagen, okay, der Text passt, ja, hier muss ich was ändern, das ist inhaltlich falsch, hier muss ich im Prinzip was ergänzen. Aber als Arbeitserleichterung, als Arbeitsverschnellerung, als Brainstorming für etwas kann es unwahrscheinlich eine gute Hilfe sein und zwar, glaube ich, für Anwälte aller Ausbildungsstufen. Mhm. Gefährlicher ist es nur, wenn es eine schöne Antwort zurückschreibt und der Associate sich dann denkt, Mensch, das klingt ja alles super, aber vielleicht inhaltlich nicht versteht, ob es richtig oder falsch ist. Und das ist, glaube ich, eine der Kernarbeiten, die wir auch lernen müssen. Wir schaffen es mit diesen KI-Systemen mittlerweile ganz schnell, einen sehr, sehr toll klingenden Text zu generieren. Denn das ist ja genau das, was sie können, einen gut klingenden Text zu generieren. Aber wir müssen dann trotzdem lernen, dass wir diesen gut klingenden Text kritisch lesen und uns bei jedem Satz fragen, stimmt der denn? Ist der dem Ziel, das ich verfolgen möchte, angemessen und passt der in meine Argumentation rein? Und da sehe ich ein großes Defizit, dass das momentan zumindest bei den jungen Leuten, die diese Technik einsetzen, möglicherweise eben nicht so rausgefunden werden kann. Und dementsprechend für die Partnerinnen und Partner, die da schon mehr Erfahrung haben, sicherlich auch eine große Aufgabe sein wird, das dann entsprechend rauszufinden und dann kritisch durchzulesen, um die Schwachstellen aufzutun.
Aber man könnte ja dann sagen, wenn man sagt, okay, es gibt noch keine juristische KI, weil es sozusagen die Daten nicht verfügbar gibt und so weiter, würde ich mir ja vorstellen, dass ich aber als Anwaltskanzlei für so Standardsachen wie Geheimhaltungsvereinbarungen, Kaufverträge, Arbeitsverträge, habe ich sozusagen meine individuelle Spezialität vielleicht als Kanzlei, aber ich könnte natürlich eine KI trainieren und könnte ja dann sagen, erstellt mir einen Arbeitsvertrag mit den Eckdaten, basierend auf unserem Standard-Arbeitsvertrags-Template 1, 2 oder 3, Das wäre ja ein logisch nächster Schritt eigentlich, was sozusagen eine Arbeitserleichterung angeht und noch sozusagen diesen persönlichen Flavor der Kanzlei hätte. Also sprich, ich würde mir einen eigenen GPT bauen, der sozusagen das unterstützt. Kann man das so sagen?
Ja, unbedingt. Also das ist im Prinzip auch das, wovon ich ausgehe. Ich glaube, dass jedes Unternehmen insgesamt, aber auch insbesondere Kanzleien und Rechtsabteilungen, natürlich ihre eigene KI haben werden. Ja, und KI ist ein riesengroßer Begriff. Ja, lass uns das mal vielleicht ein bisschen runterbrechen. Es wird keiner ein eigenes Sprachmodell sich überlegen, sondern es werden alle irgendwie auf einem Sprachmodell aufsetzen, sei das eben Gemini, sei das Llama, sei das irgendwie hier OpenAI, ChatGPT, whatever. Ja. Darauf aufbauend baue ich mir mein System, das für mein Unternehmen dann eben funktioniert. Und das füttere ich dann wiederum mit Daten, von denen ich glaube, dass die relevant sind. Seien das Vertragsentwürfe, seien das E-Mail-Entwürfe, seien das irgendwelche internen Dokumente, seien das Intranet-Informationen und so weiter. Die packe ich da alle letztendlich mit rein und baue mir daraus eine meine eigene Unternehmens-KI auf, ja, bestehend aus diesen verschiedenen Bestandteilen. Und auf diese Unternehmens-KI wiederum baue ich dann mir wiederum Interaktionssysteme, Chatbots, wie auch immer, auf, um dann mit den Informationen, die ich habe, entsprechend zu kommunizieren. Und das heißt, ich habe jetzt einen Chatbot, mit dem ich vielleicht abfragen kann, wie mein Intranet irgendwie hier, was für Informationen in meinem Intranet drin sind. Ich glaube, dass es dann jedenfalls in der ersten Phase noch eben Spezialtools geben wird, die dann dabei helfen, Verträge mitzuerstellen, die dann im Prinzip auch schon eben sagen, ich habe jetzt hier einen Klauselvorschlag aus deinem Fundus raus. Ja, und das ist ein riesen Benefit für Kanzleien, dass man eben sagt, das Know-how, das ich in der Kanzlei habe, kann ich jetzt da wiederverwerten. Und das ist meines Erachtens absolut strafbar zu sagen, ich mache das jetzt nicht, denn die Kanzleien hängen seit Jahrzehnten mit dem Know-how-Management hinterher. Das Verarbeiten von Dokumenten, zu sagen, ich kann die wiederverwerten, ich kann die irgendwie hier in ein Archiv reinschmeißen, ist in dem Billable-Hour-Gedanke nicht incentiviert, nicht vertreten. Ja? Das heißt also, derjenige, der sich hinsetzt, das zu machen, kriegt nichts dafür. Dementsprechend machen es die Leute entweder nur rudimentär oder gar nicht. Und ein wirklich funktionierendes, gutes Kanzleimanagementsystem, das im Prinzip das Know-how-Management irgendwie hier mit berücksichtigt, habe ich ehrlich gesagt noch sehr, sehr selten gesehen, sondern es ist vielmehr so, dass man halt dann irgendwie sagt, hey, hat jemand da mal eine Vorlage, können wir mal das und das machen. Ich habe mal angefangen im Bereich Corporate Influencer, meine ganzen Guidelines, die ich gebaut habe, mit denen ich praktisch hier gearbeitet habe, in so einem GPT-System zusammenzufassen, um dann verschiedene Auswertungen draus fahren zu können, um zum Beispiel zu sagen, hey, welches sind die wichtigsten Themen, auf was muss ich achten, mach mir mal eine Übersichtsangabe von solchen Themen und so weiter. Das ist unwahrscheinlich, wie einfach und schnell sowas zu machen ist und was man eben für Ansatzpunkte auch damit dann auch hat. Und das kann ich ja in alle anderen Bereiche auch reinspielen. Ja, ich kann ja im Prinzip, wie ihr sagt, alle meine Geheimhaltungsvereinbarungen in einen Topf schmeißen. Klammer auf, ich weiß nicht, warum es mehr als eine Variante von Geheimhaltungsvereinbarungen geben muss. Aber offensichtlich ist es ein großer Sport da draußen, hier ganz viele Geheimhaltungsvereinbarungen zu haben. Aber auch bei allen anderen Texten kann ich das ja machen und zumindest mal anzufangen, Brainstorming zu machen, dass ich sage, hey, was sind die Themen, die ich auf jeden Fall berücksichtigen muss, wenn ich so einen Vertrag erstellen möchte? Dann vergesse ich zumindest schon mal die Hauptthemen nicht mehr. Dann kann ich jungen Leuten da auch die Chance geben zu sagen, guck mal, ihr habt hier ein Gerüst, an dem ihr arbeiten könnt. Und dann überlegen wir uns die Feinheiten noch dazu und so weiter. Da gibt es so viele Ansatzpunkte, wie ich das eben einsetzen kann. Und das funktioniert aber eben nur, wenn ich die Daten entsprechend hier aufbereite, wenn ich an den Daten entsprechend arbeite. Und daran krankt es auch wiederum schon in den meisten Organisationen, denn das ganze Zeugs liegt irgendwo unorganisiert, meistens in verschiedenen lokalen Laufwerken, ja, sodass ich überhaupt keinen Zugriff drauf habe. Und dementsprechend sind das die Arbeiten, die man jetzt machen muss, dass man nämlich sagt, ich füge meine Daten in einem System vernünftig zusammen. Denn wenn wir jetzt an einem Punkt sind, der sich wirklich verändert, dann ist es der Zugriff auf das Verständnis von Texten. ein Musterdokument aus einem riesen Fundus rauszufinden von Dokumenten, war bisher wahnsinnig viel händische Arbeit, weil entweder habe ich nach einem Stichwort gesucht, das habe ich dann 1000 Mal gefunden, ja, und die Feinheiten, die Unterschiede kann ich da gar nicht rauslesen, sondern musste mir die ganzen Dokumente selber anschauen. Jetzt mit diesem vektorbasierten Sprachverständnis von den semantischen Suchen kann ich plötzlich große Datenbestände nehmen, kann den Systemen sagen, hey, malt ihr mal eure Vektoren und jetzt sagt ihr mir, was darauf aus eurer Vektorsicht plötzlich am besten passt. Ja, und ja, das kann falsch sein, aber es ist ein unwahrscheinlich toller Anknüpfungspunkt zu sagen, ich kann jetzt plötzlich Know-how-Management betreiben, ohne eben diese ganze menschliche Handarbeit darauf anzulegen. Und klar, je besser ich die Dokumente vorher sortiert habe, desto besser sind dann auch die Ergebnisse und so weiter. Aber da zumindest mal in diese Richtung zu denken und in diese Richtung mal die ersten Schritte zu unternehmen, das ist ein Learning, das wir, glaube ich, jetzt anfangen müssen. Denn wir merken es immer wieder, wenn man den Leuten dann sagt, ja, okay, jetzt probieren wir das mal in so einem KI-System aus, das uns hilft, die Verträge zu erstellen. Dazu brauchen wir jetzt mal von euch hier 20 oder 50 Dokumente, um die da mal reinzukippen. Ja, und ich meine, das sind Mini-Zahlen im Verhältnis zu dem, was die Maschinen eigentlich lieben würden. Ja, nämlich in den Tausenden oder Zehntausenden oder Hunderttausenden, was die Kanzleien wahrscheinlich gar nicht haben. Aber allein diese Dokumente rauszufinden, ist schon schwierig. Denn dann sagt man, okay, welche Dokumente nehmen wir denn jetzt? Ah, wo liegen denn diese Arten von Verträgen? Jetzt haben wir das nur nach Akten sortiert und nicht nach den Arten von den Verträgen sortiert. Ja, dann ist die nächste Frage, dass man sagen muss, okay, wem gehören denn jetzt eigentlich die Verträge? Wer hat denn die ursprünglich mal geschrieben? Sind das unsere eigenen Verträge oder sind das fremde Verträge? Wenn sie unsere eigenen sind, wen als Partner muss ich denn vielleicht fragen, ob ich den jetzt überhaupt verwenden darf? Ja, wo steht denn das eigentlich? Wem das jetzt, welchem Partner das gehört. Das ist unglaublich, ja, wie viel Arbeit da drin steckt, so eine einfache Aufgabe zu beantworten. Und das kriege ich nur hin, wenn ich eben jetzt anfange, meine Dokumente sinnvoll in Systeme reinzukippen, dass man da eben dann solche Auswertungen auch fahren kann, um dann schlagfertig zu sein, wenn solche Systeme auf den Markt kommen. Und es gibt jetzt schon eben ganz gute Systeme, die man eben hier einsetzen kann für die Vertragserstellung, für das Sortieren von Dokumenten, für das Verbessern der Suche und so weiter, die auch jetzt schon in der juristischen Arbeit Einzug finden können. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass das eben hier alles dann irgendwann mal mit einer eigenen Unternehmens-KI dann kombiniert werden kann. Und dann kriegt das Ganze Potenzial.
Aber das heißt, man kann ja darauf zurückkommen, wo wir gestartet sind. Da hast du ja gesagt, dass die Struktur des Partnermodells eigentlich jetzt heutzutage in vielen Punkten eher hinderlich als förderlich ist. Und das beschreibst du ja gerade in diesem ganzen Kontext Zugriff auf das Wissen am Ende, ja. Also Know-how-Management hattest du das genannt, dass das ja sehr, sehr schwierig, sehr manuell ist oder wahrscheinlich gar nicht wirklich gut möglich heute. Das heißt, da müsste man ja wahrscheinlich da müsste eine Kanzlei halt auch ran, sozusagen, dieses System zumindest in Teilen irgendwie zu verändern, ne?
Ja, und das ist immer wieder die gleiche Stellweiche. Sehe ich das eher aus der Sicht eines Partners, der seinen Business Case unterstützt und Geschäft machen möchte? Oder sehe ich es aus der Sicht des Unternehmens Kanzlei, die sagt, wir wollen als Team weiterkommen? Ich glaube, die ganzen KI-Systeme funktionieren nur dann, wenn ich das als Teamgedanke sehe und alle Informationen aus einer Kanzlei reinkippe. Und ich würde auch insgesamt das natürlich eher als Teamspiel sehen, denn ich will jetzt heutzutage ja Unternehmen aufbauen, die nachhaltig sind, die auch vielleicht dem Nachwuchs irgendwie hier eine Zukunft bieten. Und das war früher halt oftmals nicht der Fall. Da hat man gesagt, ich bin der Anwalt und wenn ich aufhöre, höre ich halt auf. Ja. Und diesen Switch zu sagen, ich baue jetzt eine nachhaltige Organisation auf, ich habe Wissen aufgebaut, dass ich jetzt in die Organisation reinkippe. Was bekomme ich dafür? Welche Benefits habe ich dann? Wie lange habe ich dann Benefits? Das sind alles Fragen, die lange Zeit schon oftmals diskutiert worden sind, die auch, wo es keine klaren Regelungen gibt, aber die gerade jetzt natürlich in der Zeit, wenn ich größere Dokumentenmengen habe, größere Vorteile auch habe, dann natürlich jetzt hier auch mehr dafür sprechen, dass es eben sinnvoller ist, das aus Unternehmenssicht zu sehen und damit eine Kanzlei so zu organisieren, dass das Wissen, das in der Kanzlei generiert worden ist, allen in der Kanzlei auch zur Verfügung steht, damit dann alle schlagkräftiger werden können und dass das Unternehmen Kanzlei für die Zukunft all diese Benefits heben kann. Das ist die Umstellung, die, glaube ich, gerade erfolgen muss und erfolgen sollte.
Wenn wir jetzt zur Schlussfragerunde nochmal kommen, würde mich nochmal interessieren von dir, wann ist es soweit, dass so 20-30% aller Kanzleien ein sehr gutes und tragfähiges KI-System haben, das sie gut unterstützt? Einfach mal eine Zahl in Jahren.
3 bis 5 Jahre, würde ich sagen.
3 bis 5 Jahre, wow. Wie viel schätzt du, wird es an Arbeitsplätzen kosten können, wenn du sagst, 60-80% sind eigentlich von der KI übernehmbar? Gehst du davon aus, dass es Arbeitsplätze kostet? Oder glaubst du, dass, wie Schumpeter auch, dass die Innovation zu mehr Arbeitsplätzen führt und eben zu einer Spezialisierung und das Thema Nachfrage nach Anwälten weiterhin stark sein wird für die Kanzleien?
Ich glaube, dass viele Kanzleien sowieso schon ein Altersthema haben. Das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt in den nächsten 3 bis 5 Jahren aus den Kanzleien ausscheiden, die natürlich momentan noch eine sehr hohe Entscheidungsgewalt haben, aber trotzdem dann halt in 3 bis 5 Jahren aufhören werden zu arbeiten. Das heißt, da müsste man eher nach Nachwuchs suchen. Die Suche nach Nachwuchs ist schwierig. Das heißt, hier in solchen Kanzleien natürlich zu schauen, dass ich so eine Technik einsetze, um mit weniger Personal das Gleiche machen zu können, ist sicherlich ein guter Gedanke. Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier zu einer Entlassung kommen wird. Ich glaube eher, dass die Leute sich sowohl auf Anwalts- als auch auf Assistenzebene einfach mit den KI-Tools auseinandersetzen müssen und das lernen müssen. Und ich finde eure These ja super spannend, dass man sagt, es geht jetzt so schnell, dass die Leute es gar nicht schaffen, das zu lernen. Ich glaube aber, dass man eben aufgrund dessen, dass es so ein natürlicher Umgang ist, man sehr, sehr schnell das auch lernen kann. Wenn ich mir überlege, wie gut Low-Code- und No-Code-Plattformen funktionieren, da muss ich nicht programmieren lernen und mich lang hinsetzen und irgendeinen Syntax lernen, sondern wir haben ja schon Hackathons selber gemacht, wo ich den Leuten innerhalb von einem halben Tag beibringen kann, wie sowas funktioniert. Ich bin Lehrbeauftragter auch an der Uni Regensburg. Da machen wir auch mit den Studenten wirklich so Hands-on-Trainings, wo wir sagen, wir bringen denen eine Software bei oder am Nachmittag bauen die was damit. Ja, es geht unwahrscheinlich schnell. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Chat-Systeme, mit denen ich einfach sage, was sie machen sollen. Ein Copilot, das mir in der Zukunft einfach die Fenster so anordnet, wie ich sie haben möchte. Und ich muss nicht mehr lernen, wie ich jetzt hier irgendwie was irgendwo hinziehe. Ja. Ich glaube, dass der Zugang zu diesen Systemen extrem gut sein wird und man das sehr, sehr schnell lernen kann, wenn man will. Und diese Lernbereitschaft, dieses Mindset, das ist, glaube ich, das, was sie in die Köpfe reinkriegen müssen. Mhm. Und das funktioniert in dieser behüteten Anwaltsbranche nur dann, wenn das von der Leitung der Rechtsabteilungen, wenn das von den Leitungen der Kanzleien erstmal als Thema verstanden wird, wenn man da die Angst dann ablegt und sagt, okay, ich kenne es zwar nicht, aber ich setze mich trotzdem mal damit auseinander. Und wenn man dann sagt, so, jetzt habe ich es verstanden, was das für tolle Benefits auch für das Unternehmen oder für die Kanzlei haben kann und jetzt gebe ich das Beispiel von oben nach unten in die Kanzlei rein und setze da Trainings auf, setze da Schulungen mit den Leuten auf, versuche mal Sachen aus, auch wenn sie scheitern, freue mich sogar drüber, wenn sie scheitern, weil ich mir bewusst machen kann, dass ich was gelernt habe draus. Mhm. Und diese Denke ist so neu für diese ganzen Juristen, dass man da eben hier tatsächlich erstmal über den Schatten springen muss. Aber ich glaube, die es schon mal gemacht haben, werden dafür auch extrem belohnt werden.
Glaubst du, in 3 bis 5 Jahren, wenn wir so eine gewisse Durchdringung der KI haben und wir viel effizientere Prozesse haben innerhalb einer Kanzlei, wird es zum Preisverfall kommen, weil du ja viel mehr Output bei gleichem Personal hinbekommst?
Ich glaube, dass wir das jetzt schon sehen. Wenn man sich diese ganze juristische Landschaft anschaut, gibt es im Prinzip von manuell bis digitalisiert und sag mal komplexen Sachen, wenn man das auf so einer Matrix abbildet. Mhm. Natürlich jetzt momentan die Sachen, die wir alle aus der Presse kennen, sehr digitalisierte Dienstleistungen in einem ganz spezifischen Nischenfall, ja, Parktickets, geblitzt Geschichten, Mietpreiserhöhungen, Flugtickets, Flugticketerstattungen, ja. Sowas. Ja, da hat jemand gesagt, ich nehme einen Bereich Jura, dekliniere den von oben nach unten komplett digital durch, klick die ganzen Datenbanken, Wetterdatenbanken, Flugdatenbanken und so weiter, alles zusammen und lass es alles automatisiert verarbeiten. Das ist der ganz rechte Bereich. Ganz links gibt es den komplett manuellen Bereich, der im Prinzip ist wie bei einem Schneider, der sagt, hier, jetzt möchte jemand einen Anzug haben, also nehme ich ein Stück schwarzen Stoff und eine Schere und fange an, da was auszuschneiden. Das ist diese bespoke juristische Arbeit, die eben sich bei ganz vielen Leuten im Kopf der juristischen Arbeit auch festsetzt. Und das habe ich sicherlich auch in einigen Teilbereichen, das habe ich auch sicherlich in einigen ganz spezifischen Bereichen. Und das ist der Bereich, in dem sich momentan noch sehr viele Juristinnen und Juristen befinden. Und es gibt, glaube ich, einen Bereich in der Mitte, der eben erstmal einen digitalen Überbau haben wird. Also sprich, irgendwelche Dienstleistungen, irgendwelche Abo-Preise, die ich anbiete, um auf zum Beispiel, ja, das Mustervertragsarchiv einer Kanzlei zugreifen zu können. Mhm. Vielleicht schon mit Vertragsgeneratoren, wo ich sage, hey, du bist Teil der Kanzleifamilie, ja, du zahlst einen bestimmten Betrag im Monat, hast aber dann Zugriff auf unser Vertragsarchiv bestehend aus Geheimhaltungsvereinbarungen, Arbeitsverträgen, einfache Gesellschaftsverträge, whatever, ja. Kannst die mit Vertragsgeneratoren erstellen, die wir pflegen, wo wir dann im Prinzip sagen, da garantieren wir auch, dass die aktuell sind und dass die zeitgemäß sind, ja. Und wenn du dann Fragen hast und sagst, jetzt will ich aber was angepasst haben, ja, dann stehen wir gerne als Ansprechpartner zur Verfügung, denn wir haben die Verträge erstellt, wir können das super effizient für dich lösen und dafür haben wir entweder Produktpreise oder dann tatsächlich Stundenpreise. Mhm. Und diese gemischte Aufstellung, ja, unterfüttert mit einer technologisierten Einbindung in die Arbeitsabläufe von den Kunden, das ist, glaube ich, das, wo es für die Kanzleien in der Zukunft einen tollen Markt geben wird, der anders ist, als wir ihn jetzt kennen. Denn dieses lineare, ich arbeite eine Stunde, dann habe ich Geld verdient, ich arbeite zwei Stunden, habe ich mehr Geld verdient, ich arbeite drei Stunden und so weiter. Dieses lineare wird einem Return on Investment Gedanken wechseln, ja, wo ich die im Prinzip erstmal was investieren muss, erstmal im Prinzip sagen muss, jetzt zahle ich erstmal ein in einen Bottich, ja, dann kommt aber was raus, was im Prinzip dann meine lineare Dienstleistung überschreiten kann. Und da tun sich unwahrscheinlich viele Organisationen schwer. Die Anwaltskanzleien, weil sie nicht wissen, wie sie das Investment machen sollen, weil wenn dann Partner sagen, sie arbeiten eben nur noch 3 bis 5 Jahre, sagen, warum soll ich da jetzt was reinkippen? Wenn wir irgendwann mal ein Benefit haben, habe ich ja nichts davon. Ja. Mhm. Dieses Problem zu lösen, ist die eine Sache. Und bei Rechtsabteilungen, die müssen im Prinzip ein Budget dafür finden, die müssen die Arbeitszeit dafür finden, dass sie das eben schaffen. Und die Zeit dafür aufzuwenden, sowas zu machen, ist einfach bei erfolgreichen Juristinnen und Juristen schwierig, weil die einfach mit ihrer normalen juristischen Arbeit schon so ausgelastet sind. Mhm. Und da eine Balance zu finden, irgendwie einen Ansatz zu finden, ich habe mal diese 70-20-10-Regel gehört, wo man sagt, 70% Alltagsarbeit, 20% Verbesserung von den bestehenden Prozessen und 10% wirklich drüber nachdenken, wie man die Prozesse erneuern kann. Das wäre meines Erachtens eine unwahrscheinlich sinnvolle Herangehensweise. Das würde im Prinzip bedeuten, einen halben Tag pro Woche sich für Innovation zu nehmen und zu überlegen, wie man Prozesse verbessern kann, moderner gestalten kann, effizienter gestalten kann. Das wäre eine unwahrscheinlich hohe Anzahl von Zeit, die momentan, glaube ich, die wenigsten Leute aufwenden.
Super.
Ja, super spannend. Also wir könnten noch ewig lang weiterreden. Ich hätte auch noch sehr viele Themen und Fragen, die mich interessieren, aber wir sind, glaube ich, schon ganz gut fortgeschritten in der Zeit. Ja. Von daher vielen Dank, das war total, total super, gerade wenn man jetzt nicht in dem Kanzlei-Alltag-Business so steckt, da waren ja einige Insights dabei. Es bleibt spannend, ja. Interessant, diese Perspektive hatte ich natürlich gar nicht, dass es organisatorisch eigentlich die größere Herausforderung ja zu sein scheint, als die technische Herausforderung.
Genau, und das ist genau der Ansatzpunkt, warum ich jetzt gesagt habe, ich gehe weg quasi von dem rein juristischen und schaue mir eben genau diese organisatorischen Themen mit den Juristinnen und Juristen zusammen an. Mhm. Und das ist unwahrscheinlich spannend, wie schnell man da auch das Bewusstsein schaffen kann durch die Workshops, die ich da mache, wie schnell man da auch im Prinzip auch zu ersten Lösungen kommen kann, wenn man sich die Prozesse mal gemeinsam anschaut. Und die Branche ist einfach reif dafür und sie hat es verdient, da jetzt den Schritt nach vorne zu machen. Und das ist genau der Antrieb, den ich gerade habe.
Ja, sehr schön.
Bleibt super spannend. Ganz lieben Dank, Stefan, für den Wrap-up, für die gute Einführung KI in Legal. Sehr, sehr spannend. Und ja, vielleicht können wir mal wieder in gewisser Zeitabständen dich mal wieder interviewen und dich mal heranziehen, wenn es neue Entwicklungen in dem Bereich gibt.
Unbedingt. Und ich bin auch immer gespannt, wie gesagt, die juristische Branche ist da sehr abgeschottet, weil sie halt diese Hürde hat, dass man erstmal Jurist sein muss, damit man da in diesem Teich mitspielen darf. Ich glaube aber, dass die ganzen Innovationen ja schon längst gemacht worden sind in den ganzen anderen Branchen und wir einfach mal über den Tellerrand rausschauen müssen und schauen müssen, wie das da irgendwie hier in anderen Bereichen funktioniert und da dann die Benefits abschauen, die funktionierenden Prozesse abschauen und die wiederum in die juristische Branche reinzubringen.
Super. Ganz lieben Dank, Stefan.
Vielen Dank, Stefan.
Macht's gut. Danke für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Das war Hysterisch gewachsen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du auch in Zukunft wissen willst, welche technischen Entwicklungen es gibt, um dein Unternehmen bestmöglich darauf vorzubereiten, abonniere unseren Kanal, bewerte uns und empfiehl uns deinen Freunden weiter. Bis zum nächsten Mal.